Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimian. Hi Dietmar, dass du wieder dabei bist.
Hi Jubin, hi, ich freue mich wahnsinnig.
Und wir haben ein mega spannendes Thema, weil wir beide ja häufig reisen, Asien, Dubai und noch viel, viel mehr. Aber Kernthema ist, mit wem konkurrieren wir als Arbeitnehmer mittlerweile? Und wenn man da mal reinguckt, ist das immer globaler. Die AirPods zeigen es ja eigentlich, die neuen AirPods, beziehungsweise die neue Funktion mit Live Translation. Das wird auch noch woanders reinkommen. Und das heißt, Sprache ist gar keine Barriere mehr. Und daher ist der Blick nach China so wahnsinnig wichtig. Und kurz mal so als Impuls, wir hatten einen Zukunftsforscher bei uns und der hat dort große chinesische Konzerne besucht. Und einer dieser Konzerne hat halt ein Areal, das halb so groß ist wie Köln. Das muss man sich vorstellen, halb so groß ist wie Köln. Und da dann halt einfach berühmte Gebäude aus berühmten Städten weltweit nachbaut. Also ob es die Bibliothek aus Frankreich ist oder andere, nicht nur die Bibliothek nachbaut, sondern auch die Bücher kopiert und da reinstellt.
Wow, ja.
Sodass dann halt die Mitarbeiter sagen können, ich bin heute mal in Florenz, ich bin mal hier und ich bin mal dort und eine ganz andere Atmosphäre haben. Finde ich ganz witzig, dass sie halt viele europäische Sachen haben, so als Wellnessbereich. Ne? Die versuchen natürlich, die besten Mitarbeiter ranzuziehen.
Ja, aber was ich da total spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, die Chinesen neben irgendetwas gucken sich auf der Welt, wo ist Best Case?
Ja.
Die beste Bibliothek der Welt ist zum Beispiel, was du gerade sagtest, die in Paris.
Ja.
Da sind die besten Bücher und diese Dinge. Und dann sagen die, die wollen wir auch. Und jedes Unternehmen sollte eigentlich schauen, wo ist der Best Case auf der Welt? In China wird gerade vielleicht das beste Elektroauto gebaut, um irgendetwas zu sagen. Also jetzt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt den Deutschen auf die Füße
oder
trete.
Solarpaneele. Aber, das
ja,
jetzt.
Oder wie auch immer. Ja. Genau. Und dann muss man sagen, das mache ich jetzt auch. Das heißt, die sagen nicht, das sind die Besten auf der Welt, aber wir machen es anders oder die sind sowieso nicht die Besten auf der Welt, weil wir haben eigentlich die Besten mit blablabla, Ausreden, sondern die sagen, das ist das Beste, das mache ich nach. Wir haben über Talente geredet. Ja. Die Talente gehen im Prinzip, die chinesischen Ausbildungen sind unheimlich oft im Ausland. Das heißt, die schicken die Talente zu den besten Universitäten.
Harvard, MIT.
Harvard, ne? MIT.
Irgendwie nicht deutsche Unis.
Ja, aber müsste man unbedingt ändern. Ja.
Ja.
Aber früher sicherlich auch Aachen, sicherlich auch Bochum und so weiter und so fort. Also es gibt schon irgendwie Dinge. LMU ist ja auch eine nationale Uni und so weiter und so fort. Und der Gag, der dann aber kommt, ist, die gehen dann wieder zurück. Okay? Was bei uns passiert ist, die Leute studieren hier vielleicht und gehen dann aber woanders arbeiten und machen da den Profit.
Oder wenn zu MIT geht, geht nicht wieder zurück.
Ja, oder geht nicht wieder zurück. Oder die Leute sagen eben, die haben keine Ahnung, in München studiert und gehen dann nach Silicon Valley.
Ja.
Und das ist schlecht. Das heißt, wir haben diesen Brain Drain. Ja? Und diesen Brain Drain müssen wir zurückholen, ist ganz klar. Mhm. Und im Moment haben wir zumindest eine politische Atmosphäre, die ist etwas leichter macht, zumindest aus den USA, den Brain Drain wieder zurückzuholen. Und das müssen wir machen.
Man muss auch einfach mal das Positive dabei sehen.
Und was dann das Wichtige ist, und deshalb finde ich das eben das so sensationell, dass du sagst, dass dort ein Leisure Park gebaut wird. Wenn du die Leute wieder zurückholst, mach, dass die bleiben. Macht, dass die sich wohlfühlen. Und es ist keine Zauberei zu wissen, was gute Leute brauchen. Die brauchen ein Bombenarbeitsumfeld. Die brauchen Möglichkeit, sich entfalten zu können. Mhm. Und die müssen eine gute Leisure-Zeit haben.
Ja.
Und all diese Dinge bieten chinesische Unternehmen sensationell an, bieten auch kalifornische oder amerikanische Unternehmen gut an. Und die müssen wir auch anbieten. Da können wir nicht sagen, ja, dafür haben wir aber einen Obstkorb. Das ist nicht genug. Ja, du musst im Prinzip draufdrücken.
Mach unseren Obstkorb hier nicht.
Ach so, nee. Entschuldigung.
Ein Obstkorb ist ja kostenfreie Getränke.
Aber das genau, ist aber es ist dann nicht, im Prinzip, das sollte nicht Ende der Fahnenstange
sein. Ja, das ist nicht Standard. Ja, die Menschen gehen halt nach in die USA, die gehen auch nach China, da hört man ja selten, dass sie dann zügig wieder zurückgehen.
Mhm.
Richtung Dubai?
Ja, schon anders.
Ist
ja
schon anders, ja, oder?
Ja, absolut.
Wie ist da deine Wahrnehmung?
In Dubai ist es eigentlich so, dass es sehr viele Expats logischerweise gibt. Also die Stadt ist ja voll von Ausländern sozusagen, also nicht Dubai-Menschen. Und die generelle Verweildauer dort ist tendenziell eher kurz. Das heißt, wir reden über Leute, die gehen so 3, 4, 5 Jahre hin, nicht unbedingt 20. Ja. Und das Problem, was sich daraus ergibt, ist ganz klar, dass man keine langfristigen Beziehungen aufbauen kann. Ich kann keine langfristigen, tiefen Geschäftsbeziehungen machen, weil mein Geschäftspartner und die Leute, mit denen ich arbeite, das ganze Support-Team irgendwann mal wieder weg ist. Wenn das passiert, wenn ich also eigentlich kurzfristige Zyklen habe, durch Bekanntschaften und so weiter und so fort, wird es auch unglaublich schwierig, langfristige Projekte anzugehen, wie zum Beispiel ein Werk zu bauen, wie zum Beispiel tiefgehend in der Gesellschaft, wie du das in China gesagt hast, plötzlich Sachen hochzuziehen, die in der realen Welt global gigantische Veränderungen machen. Deshalb bespaßt sich Dubai eigentlich selber, ist in einer Welt, in der viel Innovation und so weiter passiert, aber keine nachhaltige, tiefe Transformation, wie wir das in China sehen und wie wir das eigentlich auch in den USA sehen und in Europa unbedingt sehen müssten.
Die Frage ist ja, was produzieren Sie wirklich? Ne? Also, okay, Sie haben Öl, ist irgendwann endlich, deswegen haben Sie den ganzen Touri-Kram.
Ja.
Strom produzieren Sie doch en masse.
Ja, aber sie haben nicht im Prinzip eine nachhaltige, tiefgehende Veränderung der Gesellschaft erreicht. Also eigentlich hast du immer noch Ölleute, die Geld mit Öl verdienen. Dann gibt es eben so Ideen wie Tourismus und so weiter und so weiter. Aber es ist nicht eine nachhaltige Veränderung. Wer nachhaltig ein tiefes, gigantisches Business aufbauen möchte, was Factories braucht und so weiter und so fort, sollte nicht nach Dubai gehen. Und Geschäftsbeziehungen, das ist einfach meiner Meinung nach zu oberflächlich.
Total spannender Gedanke. Ich finde auch spannend, dass wir von Dubai reden und nicht von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Ja, ja, ja.
Und von China reden wir von China.
Ja, ja, genau.
Also das ist nur diese Stadt eigentlich
gerade
zählt.
Stimmt,
ne? Auch wenn es Abu Dhabi gibt, aber eigentlich ist es nur die Stadt. Ne?
Katar, aber das sind Silo-Lösungen. Es ist nicht ein Mindset.
Ja.
Natürlich gibt es irgendwie eine digitale Community und eine hochinnovative Community und so weiter und so fort. Aber diese nachhaltige Veränderung sehe ich da nicht.
Was ich schon mitbekommen habe, ist von anderen Unternehmerkollegen, die nach Dubai ziehen oder so ein zweites Standbein in Dubai haben und für Corporates dort KI und AI-Companies hochziehen.
Ja, ja.
Weil die Gesetzgebung da einfach ganz, ganz lax ist und du ja noch viel mehr machen kannst als in China, witzigerweise. Ja, ja.
Aber was das bedeutet ist, und das ist das, was ich mit der tiefen Verwurzelung vielleicht irgendwie meine, dieses Unternehmen kannst du auch übermorgen nach Singapur schicken.
Ja, das ist auch
dann
das
ziehen
Ziel,
die einfach
ne?
um, ja. ja. Das heißt, es gibt nicht eine tiefe Verwurzelung wie in China.
Ja.
Also in China zum Beispiel ist der Ort, diese Fabrik, die dort gebaut wird, die wird dort erstmal eine Zeit lang bleiben. Und dort werden Leute angesiedelt und dort wird eine Verwurzelung geschaffen.
Ich glaube, das ist auch spannend, wenn ich als Unternehmer dann überlege, wo sind meine nächsten Verknüpfungspunkte. China steigt, Dubai wird ja auch häufig gesagt, da ist Business. Aber für was? Ne? Und China dann für einen Riesenmarkt und Dubai eigentlich für Dubai.
Ja, eher so, ja. Aber ich glaube, was wir diskutieren können oder was ich spannend fände, wäre im Prinzip zu überlegen, was können wir aus China lernen? Wir wollen ja nicht, dass jetzt unsere ganzen Leute nach China gehen oder dass unsere ganzen Leute nach Dubai gehen, sondern wir müssen uns angucken, was sind da die attraktiven Dinge? Warum gehen die Leute nach Dubai? Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, ist Gesetze. Die Gesetze sind dort laxer. Da muss man sich natürlich überlegen, wie ist das mit unseren Gesetzen? Verhindern unsere Gesetze das? Wo sind Vorteile, wo sind Nachteile? Das heißt, ich kann es nicht einfach nur beobachten und dann sagen, aber bei uns ist es anders, sondern ich muss es beobachten, muss dann evaluieren, sollte das bei uns nicht auch so sein? Und muss dann im Prinzip mich entscheiden, ob ich vielleicht Gesetze ändern muss, ob ich Förderung ändern muss, ob ich Kapitalflüsse ändern muss. Und
ob ich die Demokratie abschaffen muss.
Das ist ein ganz einfacher... einfach gesagter Satz, der...
Aber das ist der Hauptunterschied.
Ja, genau. Der unheimlich oft genannt wird. Und die Geschichte ist, dass gesagt wird, ja, dort wird alles einfacher gemacht, weil es gibt so diese klare Ansage von oben und die rocken das Ding einfach runter, ob du willst oder nicht. Okay? Auf der anderen Seite also nehmen wir einmal an, wir sind in einem Wettkampf mit China, also in einer Kampfsituation, ist es so, dass, wenn ich mich recht erinnere, hat jetzt China von der militärischen Hardware Amerika überholt oder ist zumindest extrem, vielleicht überholt in einigen Aspekten. Mhm. Die Amerikaner haben aber gesagt, die haben zwar mehr Hardware, aber wir haben flexibel, autark operierende Einheiten, die sofort entscheiden können. Mhm. Das heißt, die chinesischen Einheiten müssen immer noch auf diese Top-Down-Geschichten irgendwie warten und wir können das besser, und deshalb sind wir besser, schneller, innovativer. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn man das jetzt wirtschaftlich übersetzt, vielleicht mit nicht ganz 1:1, aber ungefähr, dass dieses Mittelstandsdenken eigentlich ein gutes Denken ist. Ja? Das heißt, wir haben sozusagen eher wie eine amerikanische Armee viele Mittelständler, die vielleicht sich irgendwie nur zusammenkommen, besser zusammenkommen müssen und so weiter und so fort. Und eine demokratische Entscheidung ist eigentlich eine bessere Entscheidung, hat aber den Nachteil, dass sie unglaublich oft eine langsame Entscheidung ist. Und da muss man dann vielleicht ein bisschen pushen, dass wir nicht zu langsam sind, dass wir nicht stehen bleiben. Aber die Vorteile der demokratischen Entscheidung, Nachteile zu finden, Sachen zu optimieren und so weiter und so fort, die liegen eigentlich auf der Hand.
Ich bin total für die Demokratie, aber ich bin jetzt mal so ein bisschen kontra.
Genau. Ja, genau.
Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit der Entscheidung, es ist ja auch, es ist häufig eine Konsensentscheidung, ist ja auch eine Demokratie.
Ja, ja.
Und reicht dieser Standard, diese Entscheidung eigentlich aus, um im Wettbewerb wirklich was gegenzusetzen? Das ist so die Fragestellung.
Okay. Also wenn man sich jetzt Unternehmen anschaut, ist ja gibt es unglaublich viele Unternehmen, die den Namen des Gründers haben. Ne? Ja. Porsche, Benz. Siemens, ja. Benz und so weiter und so fort. Ja. Warum haben die den Namen des Gründers? Weil es da auch in einem demokratischen Umfeld einen gab, der irgendeine Vision hat. Ja. Der rockt das Ding einfach durch. Ja. Und wenn ich mir jetzt die Magnificent Seven anschaue in den USA, da kannst du zu jedem Unternehmen einen Menschen daneben stellen und sagen, das Unternehmen ist diese Person, das ist diese Person, das ist jene Person. Und bei uns ist das irgendwie manchmal so, dass es diese starken Führungspersönlichkeiten nicht mehr gibt innerhalb des Unternehmens.
Vielleicht auch aus der Historie, dass das gar nicht so eine Führungsperson gar nichts mehr so sein darf.
Ja, genau, ne? genau. Und das ist für Unternehmer natürlich eine Frage, kann ich nicht diese etwas radikal denkendere Führungspersönlichkeit wieder haben, wo ich einen Menschen habe, der scheißegal, wir machen jetzt, also Meta nennt sich um, ja, krasses Ding, und haut jetzt noch mal eine Milliarde in Virtual Reality. Mhm. Wer weiß, ob das Ding aufgeht. Ja. Ne? Aber die machen das Ding, weil einer daran glaubt und einer das im Prinzip durchboxen will, auf Teufel komm raus. Und dieses Ding braucht man wieder. Also ich glaube, dass die, dass wir das hatten und das Unternehmertum von einem Unternehmer, der das Ding leitet, sicherlich besser ist, als immer so eine Konsensentscheidung zu haben.
Und das ist vielleicht auch ein echt großer Vorteil, weil wir können als Unternehmer ja hier eine Menge reißen.
Ja. Yeah.
Richtig, wenn du das in China tust und irgendwas Falsches sagst, hast du einfach mal Zwangsurlaub.
Also dann bist du Jack Ma, da kannst du Jack Ma sein, da kannst du so reich sein, wie du willst. Und dann kommt einfach, was
zwei, drei
du
Monate
hast, du hast jetzt eine Professur in Japan, genau, bam, zack.
Und das zack, das geht ja ganz, ganz schnell. Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil, den man hier wirklich rausziehen kann.
Und das Ding ist aber, wir müssen diese Freiheit nutzen, wir müssen diesen Mut nutzen und wir müssen auch dieses Risiko embracen. Ja? Die Leute, die, also ich nenne das mal Pionierarbeit gemacht haben mit Automobil und Elektronik, also damals, die waren alle mutig. Keiner ist Pionier, weil der sagt, ja, das ist das Sicherste, was es gibt.
Genau.
Und was du auch noch gemacht hast, ist, du hattest bei den neuen Unternehmen in deiner Belegschaft, also die Leute, die zu dir kommen, auch Pioniergeister. Das heißt, zu den jungen Unternehmen, zu den Startups heute gehen die Pioniere, die Leute, die anders denken. Ein sensationelles Beispiel, ich wohne in Wien, ist die Post. In Wien gibt es zahlreiche Schlösser und es gibt eben die Hofburg und da gibt es ein spezielles Tor. Und dieses Tor ist das Tor, durch den damals die Kuriere geritten sind. Mhm. Weil die Post, das waren so harte Hunde, die haben ein Pferd nach dem anderen im Regen. Und wenn dein Kind zur Post gegangen bist, hast du gesagt, bist du wahnsinnig, da sind doch nur Feinde. Ja, ich gehe zur Post. Und das waren wilde, haudegenartige Typen, die das gemacht haben. heute geht man zur Post, weil es da sicher ist und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin sicher, dass damals zum Benz und zum Siemens und zum Porsche sind eben die Leute gegangen, die draufdrücken wollen. Ja. Und irgendwann wächst es dann und wird so groß, dass du plötzlich aus den Pionieren Sicherheitsdenkende hast. Und die wollen dann nichts mehr verändern. Am besten, wir ändern nichts, wir lassen alles, wie es ist. Und da muss man diesen Spirit zurückbringen. Und das ist, glaube ich, wieder, was Startups können, was Mittelstand kann und was viele andere auch können. Und da müssen wir einfach sagen, diese Risikobereitschaft, die braucht auch Support. Bei den Pionieren, über die wir vorhin geredet haben, haben eben dann die Politiker gesagt, okay, wir bauen eine Straße, du kannst ein Stahlwerk haben, wir machen diese Dinge. Die Länder haben damals den Kolumbus finanziert und so weiter und so fort. Und du kannst jetzt nicht sagen, bei Startup-Finanzierung hören wir eben mit 100.000 Euro auf, da müssen irgendwann mal 100 Millionen fließen. Wir müssen den Support haben und wir müssen diese Leute, die anders denken, mutig denken und innovativ denken, fördern. China macht das und China denkt immer groß. Ja. China sagt dann direkt, was du gesagt hast, weißt du was, wir machen das halb so groß wie Köln. Wir machen noch nicht einmal ein Büro. So.
Mutig sein ist, glaube ich, total wichtig. Risiko aufnehmen auch. Jetzt geht es uns ja zu gut dafür, oder? Also wir haben ein Schulsystem und wir haben ein Universitätssystem. Da kannst du eine Menge lernen, musst dafür nicht bezahlen. Mhm. Wir haben ein Gesundheitssystem, wo wir alle drin sind. Das in Amerika gibt es das ja nicht. Ne? Also das ist
genau.
Du musst ja für alles zahlen oder extra nochmal dazu buchen. Geht es uns vielleicht noch zu gut, dass die große Masse sagt, ich gebe jetzt mal Gas?
Also ich glaube nicht, dass die Antwort ist, dass uns allen schlecht gehen soll. Aber für mich ist die Antwort Panik. Wie viel Panik hast du? Und Panik heißt eigentlich, was kommt auf mich zu? Mhm. Wenn du in ein Matador bist und du gehst in einen Matador-Ring und dann siehst du eben einen Bullen, der kommt auf dich zu, der Bull hat noch nichts mit dir gemacht. Jetzt kannst du jetzt könntest du entweder sagen, mir geht's ja noch gut, geht's mir zu gut, schau mal, ich habe einen sauberen Kampfanzug an, mein Tuch ist noch gebügelt, der Bulle, der hat noch nichts gemacht. Oder du sagst, scheiße, da ist ein Bulle, der kommt gleich auf mich zu. Und wir sind in dieser Scheiße, da ist ein Bulle, der kommt gleich auf mich zu Welt. Da sind wir gerade drin. Wir sehen, was in China passiert. China hat solche Wachstumsraten. Amerika hat jetzt alles geöffnet. Irgendwie, es gibt kaum noch, das wird auch solche Wachstum. Also riesige Innovationsdinger, bam, 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 bam. Der Bulle ist in dem Raum. Und der Markt, in dem wir operieren, ist die Arena. Das ist einfach nicht mehr nur die eine Quadratmeter um mich herum. Das Ding ist da. Und du kannst jetzt nicht sagen, schau mal, noch ist mein Tuch gebügelt und noch ist mein Anzug sauber, sondern du weißt, das Ding kommt gerade auf dich zu und du musst Panik kriegen. Und was du dann machst, wenn der Bulle da steht, dein Adrenalin geht hoch, du fokussierst dich, Energie ist da, wuff, das wollen wir mal sehen. Und dann stellst du dich dem Ding. Und wir müssen einfach die Idee embracen, wie ich finde, also gut finden, dass wir sagen, jetzt geht es uns noch gut und das soll auch so bleiben, aber wir werden angegriffen, da ist Panik, der Bulle ist, bei mir im Büro steht ein Bulle und das muss jetzt einfach handeln. Und dann kommen wir, glaube ich, im Prinzip drauf und ich glaube, dass es jetzt durch die Furchtbarkeit, die wir global erleben, mit all den Unsicherheitsfaktoren, die es gibt, dieses Panikniveau haben. Und was wir jetzt im Prinzip machen müssen, ist die Panik in ein Challenge-Niveau umdrehen und nicht in ein Angstniveau, also nicht Angststarre. Hoffentlich sieht mich der Bulle nicht, ich gucke einfach nicht hin. Ja. Sondern wuff, das wollen wir mal sehen, fit werden und agieren.
Finde ich mega spannend, was du sagst, weil das gibt es ja im Kleinen schon ganz, ganz viel. Wenn der Arzt zu einem Patienten sagt, sie haben, was weiß ich, Herzunregelmäßigkeiten, müssen abnehmen und so weiter, kommt das ja einfach nur so an, okay, ich muss abnehmen. Was passiert? Nichts.
Yeah.
Wenn der Arzt aber sagt, lieben Sie Ihre Enkelkinder?
Yeah.
Und er sagt, ja. Wollen Sie es noch ein Jahr sehen oder vielleicht 20 Jahre?
Yeah.
Wenn Sie so weitermachen, vielleicht nur ein Jahr.
Yeah.
Dann hast du Emotionen.
Absolut, ja. Aber Panik.
Und Panik, genau.
Und die Panik macht eine Veränderung. Ja. Das heißt, du nimmst eigentlich sozusagen die Energie, die durch die Panik entsteht, um deinen Willen zu verbiegen, etwas Neues zu machen, statt die Energie einfach verpuffen zu lassen.
Oder nachhaltig zu machen. Es gibt Tony Robbins, weil Tony Robbins kennt, ist aber der erste Life Coach. Der ist aber ein bisschen umstritten, aber
trotzdem Stadien.
Ja, füllt Stadien. Und was krass ist, ich habe es halt auch mitgemacht, wenn du dann halt deine Ziele definierst, was du so haben möchtest. Dann geht es nicht darum, dass du einmal viel Energie hast, sondern dass du es ja eigentlich wie Zähneputzen lange machst oder wie Sport durchziehst. Ja, ja. Aber der Mensch, diese Wesensveränderung hinzubekommen, macht er so, dass du dir quasi 1,5 Stunden geführt dir vorstellst, was passiert, wenn du das nicht machst.
Yeah.
Also ich bewege mich nicht, ich werde dick, ich sehe die Enkelkinder nicht mehr aufwachsen, ich sterbe, ich verarme, ich sitze allein vor dem Fernseher mit Chips. Und drillst dich da richtig rein, um diesen Schmerz zu haben, um dann zu sagen, nein, und jetzt gebe ich Vollgas und das über lange Zeit, um dieses Ziel zu erreichen, jeden Tag.
Aber was er macht, ist eigentlich, er beschreibt den Bullen.
Genau, er beschreibt den Bullen und diese
dann
Panik,
siehst du diesen Bullen und wir sind alle auf Events und wir lesen alle Nachrichten, wo der Bulle China, sage ich mal, Autoindustrie, Innovation, Robotik, AI, all diese Dinge beschrieben werden. Ne? Und im Moment sind wir in einer Phase, die hat zu wenig Panik. Im Moment sind wir eigentlich in dieser Phase, wo du dich als Opfer hingibst. Im Moment sind wir in einer Phase, die sagt, ja, wir haben Social Media verpasst. Mhm. Und dann haben wir Internet verpasst und dann verpassen wir gerade AI und danach verpassen wir Robotics und dann verpassen wir Quantencomputer und was wir als nächstes verpassen.